Also der Predigttext für die, wo mitschauen wollen, wäre im 1. Samuel 29, Vers 1 bis 1. Samuel 30, Vers 6. Also ich fange aber 1. Samuel 29, Vers 1. Und die Philister versammelten ihr ganzes Heer bei Afek. Israel aber lagerte sich an der Quelle in Jezreel. Und die Fürsten der Philister zogen vorüber nach Hunderten und nach Tausenden. David aber und seine Männer bildeten die Nachhut mit Achis. Da sprachen die Fürsten der Philister: Was sollen diese Hebräer? Und Achis sprach zu den Fürsten der Philister: Das ist doch David, der Knecht Sauls, des Königs von Israel, der nun schon Jahr und Tag bei mir gewesen ist und an dem ich nicht das Geringste gefunden habe seit der Zeit, da er von Saul abgefallen ist, bis zu diesem Tag. Aber die Fürsten der Philister wurden zornig auf ihn. Und die Fürsten der Philister sprachen zu ihm: Lass den Mann umkehren, dass er wieder an seinen Ort kommt, wohin du ihn bestellt hast, damit er nicht mit uns zum Kampf hinabziehe und im Kampf unser Widersacher werde. Denn womit könnte er seinem Herrn einen größeren Gefallen tun, als mit den Köpfen dieser Männer? Ist er nicht derselbe David, von dem sie beim Reigen sangen und sprachen: Saul hat seine Tausende erschlagen, David aber seine Zehntausende? Da rief Achis David zu sich und sprach zu ihm: So wahr der Herr lebt, ich halte dich für aufrichtig. Und dein Ausgang und Eingang mit mir im Heer gefällt mir wohl. Denn ich habe nichts Böses an dir gefunden seit der Zeit, da du zu mir gekommen bist, bis zu diesem Tag. Aber in den Augen der Fürsten bist du nicht wohlgefällig. So kehre nun um und geh hin in Frieden, dass du nichts Böses tust in den Augen der Fürsten der Philister. David aber sprach zu Achis: Was habe ich denn getan und was hast du an deinem Knecht gefunden seit der Zeit, da ich vor dir gewesen bin, bis zu diesem Tag, dass ich nicht kommen und gegen die Feinde meines Herrn des Königs kämpfen soll? Und Achis antwortete und sprach zu David: Ich weiß wohl, dass du in meinen Augen wohlgefällig bist wie ein Engel Gottes, aber die Fürsten der Philister haben gesagt, er soll nicht mit uns in den Kampf hinaufziehen. So mache dich nun am Morgen früh auf, samt den Knechten deines Herrn, die mit dir gekommen sind. Macht euch am Morgen früh auf und zieht weg, sobald es hell wird. So machte sich David früh auf, er und seine Männer, um am Morgen wegzugehen und wieder in das Land der Philister zurückzukehren. Die Philister aber zogen hinauf nach Jezreel. Als nun David samt seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kam, da waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen, und sie hatten Ziklag geschlagen und es mit Feuer verbrannt, und sie hatten die Frauen und alles, was dort war, weggeführt, vom kleinsten bis zum größten. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren ihres Weges gezogen. Als nun David samt seinen Männern zur Stadt kam, siehe, da war sie mit Feuer verbrannt und ihre Frauen, ihre Söhne und Töchter waren gefangen weggeführt worden. Da erhob David und das Volk, das bei ihm war, die Stimme und weinte, bis sie nicht mehr weinen konnten. Auch die beiden Frauen Davids, Achinoam, die Jezreelitin, und Abigail, die Frau Nabals des Karmeliters, waren gefangen weggeführt worden. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volks erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Die Philister, soll das auch noch lesen, 31? Okay, das ist noch ein Sprung, 31, 1 bis 6, lese ich jetzt noch. Die Philister aber kämpften gegen Israel und die Männer von Israel flohen vor den Philistern und fielen erschlagen auf dem Bergland von Gibor. Und die Philister drangen auf Saul und seine Söhne ein. Und die Philister erschlugen Jonathan und Abinadab und Malchishua, die Söhne Sauls. Und der Kampf wurde hart gegen Saul. Und die Bogenschützen erreichten ihn und er zitterte vor den Schützen. Da sprach Saul zu seinem Waffenträger: Zieh dein Schwert und durchbohre mich damit, damit nicht diese Unbeschnittenen kommen und mich erstechen und misshandeln. Aber sein Waffenträger wollte nicht, denn er fürchtete sich sehr. Da nahm Saul das Schwert und stürzte sich hinein. Als nun sein Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte auch er sich in sein Schwert und starb mit ihm. So starb Saul samt seinen drei Söhnen und seinem Waffenträger und allen seinen Männern an jenem Tag.
Vielen Dank, Claudia, und einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Lasst eure Bibeln gern aufgeschlagen Wir befinden uns auf der letzten Station durch unsere Predigtreihe, durch das erste Buch Samuel, auf unserer Königssuche. Und ich möchte noch beten, bevor wir in diesem letzten Teil 1. Samuel 29 bis 31 sehen, was Gott uns lehren möchte. Und Vater im Himmel, wir brauchen deine Hilfe, um dich zu sehen, um dich zu erkennen. Und so öffne uns die Augen, Herr, damit wir die Wunder erkennen in deinem Wort. Und verändere du unser Leben. Amen. Eine Sache, die ich an TV-Serien überhaupt nicht leiden kann, ist immer wieder diese Cliffhanger. Also diese Unart, dich als Zuschauer von einer Episode auf die andere völlig in der Luft darüber hängen zu lassen, was wohl als nächstes passiert und wie es ausgehen wird. Aber Cliffhanger, so wie man das nennt offensichtlich, sind ja nichts Neues. Gibt es ja nicht erst seit es TV-Serien gibt, sondern auch die biblischen Autoren haben es verstanden, uns als Leser gespannt zu halten. So wie in 1. Samuel 27 und 28 letztes Mal. Und ihr erinnert euch vielleicht an die Gegenüberstellung von David und Saul in diesen beiden Kapiteln damals. Beide treffen eine dumme Entscheidung. Beide spielen ein falsches Spiel. Und beide haben mit fatalen Folgen zu rechnen. Und erst jetzt in dieser nächsten Folge, heute in Kapitel 29 bis 31, erfahren wir, wie es eigentlich ausgeht für die beiden. Eine Sache aber ist letztes Mal schon ganz deutlich geworden, nämlich, dass auch David uns wohl kein endgültiges Happy End auf unserer Königssuche nach dem einen wahren König bescheren kann, oder? Wir mussten nicht einmal auf die Folge mit Bathseba warten, um zu wissen, dass David genauso seine dunklen Seiten hat. Mit seiner Verbündung mit dem Philisterkönig Achis und dem Blutbad, das er angerichtet hat, um sein falsches Spiel mit ihm treiben zu können. Und doch könnte der Unterschied zwischen Saul und David nicht größer sein. Beide bauen Mist, ja. Beide stecken im Schlamassel. Aber mit dem einen ist Gott und mit dem anderen nicht. Mit dem einen ist Yahweh und mit dem anderen nicht. Und welchen Unterschied das macht, das sehen wir in der heutigen Folge, in den heutigen drei Kapiteln, im Finale des ersten Buches Samuel. Und wieder ist es eine Gegenüberstellung von Saul und David oder mit anderen Worten ein Vergleich vom Leben mit Gott in Davids Leben und dem Leben ohne Gott im Leben von Saul. Und der Fokus liegt mit 42 Versen dabei auf Davids Leben mit Gott und in nur 13 Versen von Sauls Leben ohne Gott. Und wir lesen am Ende dieses Buches von Davids völliger Wiederherstellung aus allem Schlamassel und von Sauls Niedergang, der sich am Ende auch das Leben selbst nimmt. Und wenn wir uns das anschauen hier, dieses Ende, dieses Finale dieser Staffel, was ist die Botschaft des ersten Buches Samuel? Was ist die Botschaft in dieser Königssuche? Mein Vorschlag ist der, die Botschaft von 1. Samuel ist, der Herr allein ist König. Und seine Königsherrschaft brauchen wir. Und ich muss eine Warnung aussprechen vor dieser letzten Episode. Im Verlauf der Geschichte nimmt Gott David alles weg, was er hat. Alles, was ihm lieb und teuer ist. Und versetzt David an einen absoluten Tiefpunkt in seinem Leben. Aber nicht, um ihn zu zerstören, sondern um ihn wieder zu dem zu machen, der er sein soll, Gottes gesalbter und geliebter Knecht. Und wir lernen, dass der Weg nach unten manchmal der Weg raus aus unserem tatsächlichen Schlamassel ist. Und hinein in ein erfülltes Leben mit Gott, sodass wir am Ende sagen können, was für einen wunderbaren König und Herrn wir doch haben. Das ist das Thema in diesem letzten Abschnitt. Und wir haben vier Überschriften. Erstens Davids wundersame Rettung in Kapitel 29, 1 bis 11. Dann Davids alles verändernde Tiefpunkt, Kapitel 30, die ersten 6 Verse. Dann Davids große Wiederherstellung im Rest von Kapitel 30. Und das ist eben Davids Leben mit Gott. Und dann ganz am Ende, Kapitel 31, Sauls tragisches Ende. Das ist Sauls Leben ohne Gott. Und so werden wir uns jetzt durch diese Kapitel bewegen. Das erste ist Davids wundersame Rettung in Kapitel 29. Und ihr erinnert euch, dass David vor Saul zum Philisterkönig Achis floh, ja, um vor Saul Ruhe zu haben. Und ihr erinnert euch, dass David sich durch sein falsches Spiel in Kapitel 27 sehr bemüht hat, einen falschen, aber guten Eindruck beim Philisterkönig Achis zu hinterlassen, zu schinden. Und das Ergebnis war, der Achis, der König der Philister, der ist total begeistert vor David. Er denkt, David hat Saul für immer den Rücken gekehrt, seinem eigenen Volk für immer den Rücken gekehrt und hat für ihn jetzt immer die Treue geschworen. Und er liebt David. Der König Achis liebt David. Schau, was er über David sagt in 29, Vers 3. Er sagt, das ist doch David, der Knecht Sauls, der König von Israel, der nun schon Jahr und Tag bei mir gewesen ist und an dem ich nicht das Geringste gefunden habe, seit der Zeit, da er von Saul abgefallen ist, bis zu diesem Tag. Achis, der hält sehr viel von David. Oder Vers 6, da sagt Achis zu David, so wahr der Herr lebt, ich halte dich für aufrichtig und dein Ausgang und Eingang mit mir im Heer gefällt mir wohl, denn ich habe nichts Böses an dir gefunden, seit der Zeit, da du zu mir gekommen bist, bis zu diesem Tag. Und jetzt kommt der Gipfel in Vers 9. Da sagt Achis zu David, ich weiß wohl, David, dass du in meinen Augen wohlgefällig bist, wie ein Engel Gottes. Der David des Engele. Und du als Leser denkst dir, wenn der Achis nur wüsste, von wegen Engel. Achis weiß nicht, dass David nur so tut, als würde er sein eigenes Volk für ihn bekämpfen. Der Achis weiß nicht, dass David das Blut von Männern und Frauen vergossen hat, um nicht aufzufliegen mit seiner falschen Masche. Aber alles, was der Achis sieht, ist ein treuer, bekehrter, neuer Zögling in David, der gerade dabei war, seine göttliche Berufung und Salbung als König von Israel zu verspielen, indem er jetzt gleich gegen Gottes eigenes Volk kämpfen würde, an der Seite des Philisterkönigs, wodurch er jedweden Anspruch auf den Thron Israels für immer verlieren würde. Das ist, wer der David ist in dem Moment. Und der David, der hat sein falsches Spiel einfach zu gut gespielt. Das ist Davids Schlamassel vom letzten Mal. Und die Frage ist, wie um alles in der Welt er da jetzt wieder rauskommt. Und interessanterweise sind die einzigen, die in dem Ganzen einen kühlen Kopf bewahren, die Fürsten der Philister. Das sind die einzigen, die den Kopf irgendwie richtig herum angeschraubt haben. Scheint es, kurioserweise. Ja? Und die auch was zu sagen haben, Gott sei Dank, in dem Ganzen. Die Fürsten inspizieren nämlich vor dem großen Kampf gegen Israel ihr Philisterheer. Und hallo, wen haben wir denn da? Die Hebräer? Der David? Schau, Vers 3. Was sollen diese Hebräer? Und der König Achis, ja, der stammelt herum von wegen, wie toll der David doch ist. Und wie schön es wäre, ihn dabei zu haben in diesem Kampf. Aber die Fürsten der Philister, die sind hier tatsächlich die einzigen, die wohl nicht vergessen haben, wer der David wirklich ist. Achis selbst bezeichnet David zwar plumperweise eh noch als Sauls Knecht in Vers 3, aber weiter als das denkt er überhaupt nicht. Die Fürsten aber, Die wissen genau, wen sie da vor sich haben. Schau Vers 5. Ist er nicht derselbe David, von dem sie beim Reigen sangen und sprachen, Saul hat seine Tausende erschlagen, David aber seine Zehntausende? Die hatten den Song Israels noch ganz gut in den Ohren. Und wir müssen die Ironie dieses Moments hier sehen, Freunde. Die Erinnerung für den Philisterkönig Achis und für David selbst darüber, wer David eigentlich ist, kommt ausgerechnet aus dem Mund der Philisterfürsten in diesem Moment. Das ist doch David, der unseren Goliath besiegt hat. Das ist doch David, der besungene Held der Israeliten. Das ist doch David, der Gesalbte Gottes, Jahwes besungener, künftiger König. Ausgerechnet die Philisterfürsten sehen die Dinge klarer als jeder andere hier und sprechen aus, was wir uns als Leser schon lange denken, oder? Du kannst David nicht gegen sein eigenes Volk kämpfen lassen. Und auch wenn die Philisterfürsten ganz andere Gründe haben, ja, sie haben einfach Angst, dass der David im Kampf die Seite wechselt. Sie sind es, die Absurdität von Davids Kampf beim Namen nennen hier. Und so ergeht ihr Spruch in Vers 4. Nix da, Achis. Du lässt dein Feldmaskottchen schön wieder nach Hause gehen. Und Achis, der offensichtlich keine Gewalt über den Spruch der Fürsten der Philister hat, überbringt David die Nachricht in Vers 6. Schau, Vers 6, in den Augen der Fürsten bist du, David, nicht wohlgefällig. So kehr nun um und geh hin in Frieden. Unglaublich, oder? Wie der David aus diesem Kampf gegen sein eigenes Volk herauskommt und seine Berufung und Salbung zum König Israels gerettet wird. Ausgerechnet dank der Philisterfürsten. Ist es nicht großartig, was Gott tun kann? Der manchmal Feinde nimmt und zu Rettern machen kann. Und man würde meinen, dass der David, der Gesalbte, jetzt heilfroh sein muss, dass er nicht gegen sein eigenes Volk kämpfen muss. Oder? Das wäre doch jetzt die logische Reaktion. Dass er auf die Knie geht und Gott dankt, dass er ihn davor bewahrt hat, seine Berufung zu sabotieren. Und du traust deinen Ohren nicht, wie David jetzt reagiert in Vers 8, oder? Schon mal Vers 8? Er beklagt, dass er nicht mitkämpfen darf. Schau Vers 8. David aber sprach zu Achis, was habe ich denn getan? Und was hast du an deinem Knecht gefunden seit der Zeit, da ich vor dir gewesen bin bis zu diesem Tag, dass ich nicht kommen und gegen die Feinde meines Herrn, des Königs der Philister kämpfen soll? Hä? Wenn du jetzt einer von Davids Männern gewesen wärst und du hättest David das sagen hören, wie hättest du reagiert? Ja, aber hättest du nicht auch deine Ellbogen zum Einsatz gebracht? Mensch, David, pst, sei still. Sei doch froh, Mensch. Hör auf, dich zu beklagen. Du bist gerade davor bewahrt worden, gegen dein eigenes Volk zu kämpfen. Mensch, sei doch leise. Was macht David nur? Du beklagst dich, dass du nicht gegen Israel kämpfen darfst, David. Nennst Achis deinen Herrn? Und Israel den Feind? Was ist bloß in dich gefahren? Was tust du, David? Manche denken, David tut nur so, als wäre er enttäuscht, damit der Achis keinen Verdacht schöpft. Manche denken das. Andere denken, der David hätte sich im Kampf vielleicht tatsächlich gerne gegen die Philister gewendet und ist darum enttäuscht. Und wieder andere denken, dass der David tatsächlich nicht mehr so klar vor Augen hatte, wer er eigentlich war. Ich meine, wir wissen, ihm gefiel Ziklag, oder? Seine Stadt. Ihm gefiel Achis, sein begeisterter Sponsor. Und ihm gefiel vielleicht die Idee, Saul doch den Gar auszumachen, selbst wenn es die Hilfe der Philister dabei bedarf. Was denkst du über David? Sieh, der Text selber, der lässt es einfach offen. Wir wissen an dem Punkt nicht, was David wirklich dachte in seinem Herzen. Aber was der Text uns deutlich zeigt, ist, dass Gott sich von seinen Plänen mit seinem Gesalbten nicht abbringen lässt. Das ist, was der Text uns lehrt. Gott lässt sich nicht abbringen mit Davids Plan von den Philistern und auch nicht von David selbst. Egal, was der David in dem Moment gedacht oder nicht gedacht hat. Gott lässt sich nicht von seinem Ziel mit David abbringen, nicht von den Philistern, nicht von David selbst. Und so zieht David gezwungenermaßen ab, Vers 11, in das Land der Philister nach Hause, Richtung Ziklag, Davids Stadt. Und dort erlebt David jetzt eine sehr, sehr böse Überraschung. Kapitel 30. Als David nach Ziklag kommt, steht seine Stadt in Flammen. Frauen und Kinder sind alle weg. Und während David und Achis sich zum Kampf gegen Israel rüsteten, hatte Gott den Amalekitern erlaubt, in Davids Stadt einzufallen. Schau Kapitel 30, Vers 3. Als nun David samt seinen Männern zur Stadt kam, siehe, da war sie mit Feuer verbrannt. Ihre Frauen und ihre Söhne und Töchter waren gefangen, weggeführt worden. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Jetzt kriegen wir einen Einblick in Davids Herzen. Tiefste Verzweiflung. Alles, was David in 14 Monaten unter König Achis erworben hatte, war einfach weg. Und nicht nur das, auch alles, was er davor schon mitgebracht hatte, war weg. Schau Vers 5. Auch die beiden Frauen Davids, Achinoam und Abigail. Da war nichts mehr übrig. Alles war verloren. Und das ist nicht nur ein Blechschaden, Freunde. Heimat weg, Familie weg, alles weg. Und jetzt wenden sich auch noch Davids eigene Männer gegen ihn. Schau Vers 6. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Und Freunde des Horst, der David steht hier wieder genau am selben Punkt, an dem er bei seiner ersten Flucht vor Saul gestanden hat. Völlig allein, völlig mittellos und in akuter Lebensgefahr. Ganz unter. An einem neuen Tiefpunkt. Und nichts von all dem, was David im Philisterland erreicht hat, hat bestanden. Vielleicht war es bis jetzt schwierig, in Davids Herzen und in seine echten Motive zu blicken. Und manchmal, und jeder wusste es von uns, oder? Manchmal sind unsere eigenen Motive für uns selber schwer zu erkennen, oder? Warum bin ich nochmal Pastor? Warum folge ich nochmal Jesus noch? Warum lese ich in meiner Bibel? Warum Gang and Mind? Warum mache ich dieses oder jenes? Wofür lebe ich eigentlich? Und bin ich überhaupt dort, wo Gott mich hier möchte? Und wo sich solche Dinge immer klären, ihr Lieben, ist an so einem Tiefpunkt, oder? Da kommt Ussa, was wirklich drin ist. Und es ist eigentlich nicht so wichtig, was Davids Motive oder Gedanken oder Absichten immer genau gewesen sind. Vielleicht war er sich manchmal selber nicht genau im Klaren und hat sich gedacht, Zicklack schaut eigentlich auch nicht so schlecht aus. Vielleicht reicht mir das. Aber was sichtbar wurde in diesen Kapiteln, ist, dass David den Namen des Herrn in Kapitel 6, ab Kapitel 26 nicht ein einziges Mal mehr in den Mund genommen hat. Ist euch das aufgefallen? Gott featuret überhaupt nicht mehr in Davids Leben seit Kapitel 26. So wie der Schreiber uns das darstellt. Und entsprechend hat sich auch sein Lebenswandel gestaltet, oder? Wenn wir ehrlich sind. Ihr Lieben, unsere Herzen sind eine sehr komplexe Sache. Und wer sieht sich selber immer in ganz klarem Licht? Oder wo man wirklich steht? Wenn nicht Gott uns an den Punkt bringt, wo er Klarheit schafft für uns. Oder? So wie hier. Wir brauchen manchmal solche Tiefpunkte. Und Gott ist nicht gemein zu David. Er ist einfach nur gnädig zu David. Gott bringt uns an solche Tiefpunkte nicht, um uns kaputt zu machen oder zu zerstören, sondern um uns neu aufzurichten und auszurichten auf ihn, den lebendigen Gott. Und Freunde, der David tut jetzt das einzig Richtige an diesem Tiefpunkt. Und sieh, das ist, was David wirklich zu einem Mann nach Gottes Herzen sein lässt und macht. Das ist es. Nicht, dass der David fehlerfrei war. Weit gefehlt. Sondern, dass er tut, was er jetzt tut an dem Tiefpunkt, an den Gott ihn gebracht hat. Schau uns Ende von Vers 6. Ihr Lieben, das ist der Schlüsselvers der ganzen Geschichte. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Freunde, das ist, was der David zu einem Mann nach Gottes Herzen macht. In all seiner Schwachheit, in all seiner Fehlbarkeit, in all der Schnitzer, die er gemacht hat, in all dem Schlamassel, den er mal gesteckt hat und jetzt steckt. Jetzt die Frage ist natürlich, was heißt es, sich in dem Herrn, seinem Gott, zu stärken? Und ich hätte jetzt wirklich gerne eine schöne Beschreibung, was der David ganz genau gemacht oder gesagt hat. Das hätte ich jetzt gern. Du auch? Ja, der Verfasser gibt uns das einfach nicht. Das ist alles, was wir kriegen. Was bedeutet es, sich in dem Herrn, seinem Gott, zu stärken? Ich glaube, es ist Absicht, dass wir keine Liste kriegen zum Abhocker, was das heißt. Ich glaube, das ist Absicht. Ich glaube, es bedeutet einfach erstens, Gott in dem Moment für dich völlig sein zu lassen, wer Gott wirklich ist. Ich glaube, das heißt es, sich in dem Herrn, seinem Gott zu stärken. Du lässt Gott in dem Moment für dich völlig sein, wer er wirklich ist. Nämlich dein Gott, der Allmächtige. Und zwar ganz und persönlich. Nicht in der Theorie. Ja, da steht nicht, David stärkte sich im Herrn. Da steht, David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Seinem Gott. Persönlich. Es ist eine Beziehung. Es ist nicht eine unpersönliche Kraft oder Macht oder Energie, die du jetzt irgendwie anzapfen willst. Und es ist auch nicht der Gott deiner Eltern oder der Gott deiner Freunde, zu dem du andere für dich beten lassen kannst. Es ist dein persönlicher Gott. Das ist, was es heißt, sich in dem Herrn, deinem Gott, zu stärken. Du lässt ihn ganz dien, persönlicher Gott, sie als der er ist. Du erkennst an, wer Gott ist für dich. Und zweitens, du erkennst an, wer du vor Gott bist in dem Moment. Das ist, wer ich bin, Herr. Und vielleicht gefällt uns das nicht, was wir in dem Moment entdecken. Aber das ist, wer ich bin, Herr. Und so komme ich zu dir, als der ich jetzt bin. Mit all meiner Schwächen, mit all meiner Fehlbarkeit, mit all meinem Schlamassel. Und du sagst, lass mich, Herr, bitte sie, der du willst. Und ob in so einem Moment Buße, Umkehr oder einfach Trauer und Klage dran ist, das wird in so einem Moment schon deutlich. Da brauchen wir keine Liste. Keine Liste, die wir abhaken. Das wird schon deutlich, was denn nötig ist, wenn Gott uns an den Punkt bringt. Und ich glaube, deswegen sehen wir nicht, was der David genau alles getan hat, aber wir sehen, dass er sich in dem Herrn, seinen Gott, gestärkt hat. Und aus dem tief im Schlamassel steckenden David wieder Gottes Segensreiher gesalbter wird. Lass mich sein, Herr, wer du willst. Und was will Gott David Silo? Was war Gottes Plan mit David? Eine Vorschau auf Jesus zu sein, oder? Eine Vorschau auf den Gesalbten, den Messias, den siegreichen und segensreichen Regenten seines Volkes. Und allem Verlust, allem Vorwurf, allem zweifelhaften Gehabe und Ruf Davids zum Trotz, stellt Gott jetzt seinen David völlig wieder her. Als wäre nichts passiert. Das ist ja unglaubliche Gnade, oder? Dass der David wieder das sein kann, wozu Gott ihn berufen hat. Weil David Stärke und Gnade gefunden hat, im Herrn, seinem Gott. Es gibt einen Neuanfang an jedem Tiefpunkt. Und diesen Neuanfang, den sehen wir jetzt in Davids großer Wiederherstellung. Ab Vers 7. Ja, und der David befragt Gott in Vers 7, ob er den Amalekitern nachjagen soll oder nicht. Und Gott sagt in Vers 8, jage ihnen nach, denn du wirst sie gewiss einholen und wirst gewiss Rettung schaffen. Und der David nimmt seine Männer und sie ziehen los und Gott führt sie durch einen ägyptischen Mann, der von den Amalekitern in der Wildnis krank, einfach seinem Tod überlassen wurde, zu dieser Horde. Und schau Vers 18. So rettete David alles, was die Amalekiter genommen hatten. Und seine beiden Frauen rettete David auch. Vers 19. Und es fehlte ihnen nichts, vom Kleinsten bis zum Größten, weder Söhne noch Töchter, noch von der Beute irgendetwas, das sie ihnen weggenommen hatten. David brachte alles zurück. Ist das nicht super? Siegreicher Retter. Segensreicher Regent. Und schau Vers 21. In den Versen 21 bis 31 teilt David alle Beute, auch mit jenen, die zu erschöpft gewesen waren, um zu kämpfen. Und David verteilt die Beute nicht nur unter seinen Männern, sondern auch unter seinem Volk in Juda. Es ist, als würde der, der solche Gnade von Gott empfangen hat, jetzt selbst Gottes Gnade reflektieren und bescheren in seinem Glück. Das ist, was Gott David Silo möchte. Eine Vorschau auf Jesus, oder? Der Gottes Gnade reflektiert und beschert. Eine Vorschau auf den Gesalbten, den Messias, den siegreichen Retter und siegreichen Regenten. Was für eine Wende, oder? Für David. Das hätte alles so grässlich schiefgehen können. David verfeindet gegen sein eigenes Volk als verräterischer Leibwächter des Philisterkönigs. Oder David gesteinigt von seinen eigenen Männern angesichts der Tragödie in Ziklag. Das hätte alles so schiefgehen können, wenn Gott nicht so Gnade gezeigt hätte. Und David Stärke gefunden hätte, weil Gott ihn an einen Tiefpunkt gestellt hat. Es geht nicht ohne Tiefpunkt. Ich glaube, es gibt keine echte Bekehrung ohne Tiefpunkt. Es ist schon bei Jesus nicht ohne Tiefpunkt gegangen. Nur, dass sein Tiefpunkt am Kreuz nicht selbst verschuldet war, sondern für uns. Damit der David und damit du und damit ich Wiederherstellung erleben können. Damit wir wieder das sehen können, wozu Gott uns bestimmt hat. Seine Ebenbild. Ein Säger. Ein glückseliges Geschöpf, das er liebt und lobt. Wie hat Jesus sich an seinem Tiefpunkt gestärkt? Was hat Jesus da an seinem Tiefpunkt? In Gethsemane. Er hat Gott den Vater, seinen Vater im Himmel sein lassen, oder? Und hat gesagt, was du willst, nicht was ich will. Und ist unser Gott nicht herrlich, ihr Lieben, dass er aus Tiefpunkten in unserem Leben so glorreiche Wendepunkte macht? Er bringt uns nicht dort an, um uns wehtun, sondern um uns aufrichten. Lass mal Gott sein, wer er ist in dem Moment. Und bitte man, aus uns das zu machen, was er möchte. Gott schenkt uns Tiefpunkte, uns nicht zum Zerstören. Und ich wäre heute selber kein Nachfolger Jesu, wenn Jesus mich nicht damals vor 23 Jahren selber an einen Tiefpunkt gebracht hätte. Dann wäre ich heute kein Nachfolger Jesu. Und ich bin ihm so dankbar dafür. Es hat so weh da. Aber es war so gut. An dem Tiefpunkt ist Jesus da. Und er stärkt. Ist das nicht super, dass Gott stärkt? David hat sich nicht selbst bemitleiden müssen in dem Herrn seinem Gott. David hat sich nicht selbst zerfleischen müssen in dem Herrn seinem Gott. Er hat sich nicht einfach nur aufregen müssen über die Zustände in dem Herrn seinem Gott. Er hat sich stärken können in dem Herrn seinem Gott. Sei du mein Gott und lass mich sie, wer du willst, Herr. Und was folgte, war die wunderbare Wiederherstellung Davids zu dem, was Gott an Sieler möchte. Eine Vorschau auf Jesus, der Gesalbte Gottes. Und Gott bringt uns auch an unser Ziel, selbst wenn wir selber das größte Hindernis dort ane sind. Und das ist sehr herausfordernd, oder? Weil das bedeutet manchmal einen Tiefpunkt. Aber es ist auch unheimlich tröstend, oder? Dass Gott uns trotz uns selber dort anbringt, wo er uns hier möchte. Und Freunde, so kommen wir in unserer Königssuche ans Ende von 1. Samuel. Und rein menschlich betrachtet müssen wir sagen, die Königssuche war ziemlich erfolglos, oder? Saul gelangt zum Schluss ebenso an einen Tiefpunkt, ganz am Ende. Die Philister schließen ihn und seine Söhne ein im Kampf. Alle seine Söhne kommen um. Und Saul hat niemanden, der ihn stärkt. Niemanden. Er ist allein. Er kennt Gott nicht. Er nannte den Herrn niemals den Herrn seinen Gott. Immer nur Samuel, dein Gott. Und er wollte Gott immer nur sein lassen, was er braucht, aber nicht, wer Gott ist. Und so hat Saul keinen Herrn, seinen Gott. Und in seiner tiefen Verzweiflung von Philistern umzingelt, nimmt er sich einfach das Leben, das er Gott nie gegeben hat. Es ist tragisch, oder? Das ist so ein trauriges Ende. Rein menschlich betrachtet, müsste man sagen, die Königssuche in 1. Samuel ist ein ziemliches Desaster. Es sei denn, wir begreifen, dass der eine wahre König nur der Herr unser Gott sein kann. Und niemand anderer. Und ich glaube, das ist die Botschaft von 1. Samuel. Yahweh allein ist König. Und seine Königsherrschaft brauchen wir. Und das zweite Buch Samuel wird bezeugen, wie Gott uns durch seine Pläne mit David ein für alle Mal unter seine segensreiche Königsherrschaft bringt, durch seinen Thronfolger, Davids Nachkommen, Davids Sohn, den Messias Jesus Christus. Ist es nicht ein wunderbarer Gott und König, der mir hat? Ich möchte beten. Jesus, du bist König und das ist unser größtes Glück. Und ich möchte dir Danke sagen für all die Tiefpunkte, an denen mir das erkennen und können. Wir möchten dir gern von Herzen sehen, wer du wirklich bist, Gott allmächtig, unser Herr. Und wir bitten dich innig, dass du uns zu dem machst, was du uns sehen möchtest. In deinem Sohn Jesus. Ihm ähnlich. Zu deiner Ehre und zu unserer Freude und zum Segen für deine Welt. Danke, dass du das möglich gemacht hast. Danke für die Gnade, die du David gezeigt hast, inmitten von seinem Schlamassel. Und danke, dass dieselbe Gnade auch heute noch gilt. Und jeden Morgen neu ist. Wir preisen dich dafür. Und beten dich an. Amen.